Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungsbegleitung kurz und gut. Dies ist ein Podcast für alle, die mit Kindern zu tun haben und ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern erweitern wollen, beruflich oder privat. Ein Podcast von und mit Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld.
Hallo Waltraud, heute machen wir unsere zweite Folge zum Thema Inspiration. Also was hat dich inspiriert im Laufe deiner sehr langen Beschäftigung mit Entwicklungsbegleitung? Und ich freue mich, dass du uns heute ein bisschen davon erzählst, wie Peter Kruse dich inspiriert hat. Und da möchte ich gerne dich bitten, kurz ein bisschen über deine erste Begegnung mit Peter Kruse zu erzählen.
Ja, hallo Michael. Mache ich gerne, weil Peter Kruse war eigentlich die Hauptinspiration zur Entwicklungsbegleitung. Er ist auch an der Namensgebung beteiligt gewesen, dass es dann Entwicklungsbegleitung hinterher hieß. Vorher hatten wir alle möglichen anderen Namen für diese Form der Arbeit. Und das war so schon für uns sehr, sehr wichtig. Das war 1994. Und ich kannte Peter Kruse schon bereits daher. Er war damals Professor an der Bremer Uni, unter anderem neben anderen Sachen, die er noch gemacht hat. Und mein Mann hatte bei ihm seine Diplomarbeit zum Diplompsychologen geschrieben. Und jetzt hatten wir in unserem Fortbildungsinstitut, mein Mann und ich damals, eine Langzeitfortbildung geplant, zu der auch andere Referenten kommen sollten. Und da hatten wir die Idee, dass wir Peter Kruse mal fragen, ob er zum Thema Entwicklungspsychologie etwas macht. Also habe ich ihn angerufen und habe ihn gefragt. Wir haben uns damals schon geduzt, das war an der Bremer Uni so üblich. Und sag mal, würdest du nicht herkommen als Referent und was zum Thema Entwicklungspsychologie machen? Und er sagte, ich komme gerne, aber zum Thema Entwicklungspsychologie mache ich nichts. Ich war etwas irritiert und er sagte zu mir, nee, also Entwicklungspsychologie, wie sie normalerweise gehandhabt wird, ist längst überholt. Und ich sage, ja, was machst du denn? Und dann sagte er, ich würde gern was dann zum Thema Selbstorganisation machen. Das Wort war mir zwar als Begriff bekannt, aber als Fachbegriff nicht wirklich. Ich sage, was ist denn das? Und dann hat er mir alles Mögliche erzählt. Zum Thema Chaos, Chaostheorie, Konstruktivismus und so. Und das fand ich dann so spannend, dass ich gesagt habe, ja, also dann mach das anstelle. Und dann kam er zu uns als Referent. Und wie gesagt, 1994 war das. Er war der erste Referent, der damals mit einem Beamer arbeitete, den ich kannte. Und zu diesem Zeitpunkt, weil die Beamer noch nicht so lichtstark waren, musste man den Raum komplett verdunkeln. Das heißt, wir hatten knapp 20 Fortbildungsteilnehmer da, die komplett im Dunkeln saßen. Und er hat das mit Pausen natürlich erstmal 3 Stunden am Vormittag gemacht und hat dann nochmal den Nachmittag 3 Stunden gemacht. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, die Leute da die ganze Zeit im Dunkeln sitzen, aber es war so faszinierend, es war so unglaublich beeindruckend, was er zum Thema Selbstorganisation da alles gesagt hat, dass auch es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz genauso ging. Die saßen da alle mit offenen Mündern und die Dunkelheit machte nichts.
Was hat denn dann dich und die Teilnehmerinnen so angesprochen? Was war das?
Es war diese andere Sichtweise auf das Thema Entwicklung. Nicht so, ja, es geht in den Stufen, es wird das und das und das, sondern Peter Kruse hat damals in diesem Vortrag etwas erzählt, zum, was für uns dann der große Teil in unseren späteren Fortbildungen wurde, zum Thema Stabilität und Instabilität. Und dieses Wechselspiel, was bedeutet es, wenn wir Menschen uns entwickeln in einem Wechselspiel von Stabilität und Instabilität. Und es war so faszinierend zu sehen, unsere Altersbegriffe von Stabilität. Ja, Stabilität gut, Instabilität schlecht. Aber diese Wichtigkeit, was bedeutet Stabilität als Grundlage, aber was bedeutet Instabilität überhaupt? Die Wichtigkeit, nämlich etwas zu verändern, in etwas Neues hineinzugehen, dass das die eigentliche, überhaupt die einzige Möglichkeit ist, uns weiterzuentwickeln. Denn wenn wir immer in der Stabilität bleiben würden, dann würden wir quasi uns nicht mehr weiterentwickeln können. Wir müssen in diese Veränderung hineingehen und dieser Wert, diese Wichtigkeit der Veränderung. Und das fanden wir alle sowas von faszinierend, dass wir gesagt haben, okay, eigentlich eben Leben besteht in Veränderung, Weiterentwicklung, Entwicklung besteht in Veränderung. Und das waren die faszinierendsten Aspekte, die Peter Kruse damals eingebracht hat.
Ah, da habe ich gleich eine genau passende Frage nach dem Motto, was hat es denn dann bei dir verändert? Also gewissermaßen, welche Stabilität hat er dir genommen und was hast du dann anschließend ja anders gemacht?
Ja, auf jeden Fall meine Stabilität, meine eigenen Planung. Ich war damals jemand, kann ich heute immer noch ganz gut, die sehr gut planen, organisieren, vorbereiten kann und so weiter und so fort. Und für mich war Planung sehr, sehr wichtig, dass ich meinte, so, ja, in dem, was ich tue, dann auch so zu reagieren zu können, wie ich es wollte. Und diese Planung, auch gerade in Bezug dann nicht nur auf die Fortbildung, sondern auf die Kinder. Ich habe auch relativ viel in der Arbeit mit den Kindern vorher geplant. Was machen wir in dieser Stunde? Wie gehe ich mit dem Kind vor? Habe ich das vorher alles überlegt? Und habe dann plötzlich gemerkt, nee, ich habe frei nach dem Motto, Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Ja, ganz genau dann so. Die sagt, nein, ich muss gar nicht planen. Ich kann mich einlassen auf das, was kommt. Ich kann mich auf diese Veränderung einlassen. Ich kann mich einlassen, dass ich auch im Moment gar nicht weiß, was zu tun ist. Und sogar im Zusammenhang mit Kindern, ich kann den Kindern sagen, du, ich weiß jetzt auch gerade nicht weiter. Ich muss nicht alles wissen, sondern ich kann aus dem Moment heraus diese, ja, meine Reaktionen nehmen und dann in dem ganzen Zusammenhang das Vertrauen darauf, dass in mir schon sich genügend angesammelt hat, dass ich ja quasi die Möglichkeit habe zu reagieren, dass ich nicht hilflos bin, ausgeliefert dem, was da kommt. Und das hat bei mir Peter Kruse bewirkt. Und das hat wirklich in meinem Leben unglaublich viel verändert.
Das ist aber sehr spannend. Okay. Und du sagst ja, du hast dich dann einfach mehr darauf eingelassen, weniger geplant. Was hast du dann bei den Kindern beobachtet?
Ja, erstmal habe ich beobachtet, dass ich wesentlich entspannter in alles reingegangen bin. Und genau das im Zusammenhang dann auch mit dem, was ich hirnorganisch von Gerald Hüther erst später erfahren habe, mit unseren sogenannten Spiegelneuronen und so weiter, hat sich das direkt auf die Kinder ausgewirkt, dass die auch viel lockerer waren und mir dann letztendlich viel mehr gezeigt haben von dem, was in ihnen passiert.
Kannst du das ein bisschen, ja, vielleicht an einem Beispiel, ein bisschen lebendiger werden lassen?
Ja, ich bin gerade mal überlegen, also es gab so viele Beispiele, dass ich jetzt mal eben kurz überlegen muss, welches ich dann nehme. Ich nehme das, was ich in meinem Beispiel, einem anderen Podcast, in meinem zweiten Beispiel des anderen Podcasts gesagt habe. Ein Junge, der relativ klein war und ja, dabei aber immer sehr schnell schon das Label ADHS haben sollte, der mir dann irgendwann gesagt hat, du Waltraud, wenn man so klein ist wie ich, und dann muss man schnell und stark sein, sonst kommt man im Leben nicht weiter. Und ich bin ganz sicher, das hat mir der Junge nur sagen können, weil ich signalisiert habe, ich bin bereit, alles aufzunehmen, was du da hast. Dieses, und das habe ich an vielen Stellen gehabt, dass Kinder plötzlich etwas gesagt haben oder etwas getan haben, was ich nicht erwartet hätte. Also ein anderes Beispiel, ein Kind, was sich nicht gerne und viel bewegen mochte, was immer so, es galt als faul, war auch ein bisschen übergewichtig. Aber wir saßen zusammen und ich habe ihn erstmal ihm signalisiert, es ist alles so okay, ich will dich nicht verändern. Das kommt natürlich auch mit da rein, wenn ich nicht plane, will ich auch nichts verändern beim anderen. Und kann den anderen einfach so nehmen, mal gucken, voller Überraschungen, warten, was da aus dem Kind rauskommt. Und dann, dass das ein Kind in einer Stunde plötzlich ja nicht nur aufstand, wir saßen und ja, von am Boden nicht, sondern quasi aufsprang und zu einer Kletterwand ging und dann hochkletterte und sagte, Huhu, jetzt bin ich hier. Und ich war komplett überrascht, hätte ich dem nie zugetraut. Und ich bin relativ sicher, wenn ich etwas geplant hätte mit ihm, was wir zu tun hätten, hätte er das gar nicht zeigen können. Ich war viel offener und viel bereiter für das, was aus den Kindern spontan rauskam.
Super. Das ist aber nett nach dem Motto, die wesentliche Erkenntnis ist, dass Kinder dich überraschen.
Ja, und ich mich
Sehr schön.
überraschen lassen kann. Ich muss nicht alles im Griff haben.
Sehr schön, sehr schön. Was ist denn, ich sage jetzt mal, das würde ja die Hypothese eröffnen, zu sagen, das kann jetzt eigentlich jeder. Trotzdem bist du ja, ich sag mal, handlungskompetenter im Umgang mit den Kindern, weil du ja doch bestimmte Sachen weißt, die andere vielleicht nicht wissen. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, hast du praktisch deine Selbstorganisation verändert, weg vom Plan hin zum Schauen wir mal. Aber das heißt ja, wenn dann irgendwie Schauen wir mal passiert, passiert ja in deiner Betreuung der Entwicklungsbegleitung trotzdem was anderes. Was ist das, was dann eine bewusste Entwicklungsbegleitung durch dich oder durch Leute, die das gelernt haben, unterscheidet von einer, ich sag mal, eher naiven Entwicklungsbegleitung?
Ja, da würde ich einen Unterschied machen. Ich glaube, die sogenannte naive Entwicklungsbegleitung ohne Wissen kann manchmal sogar mindestens genauso passend sein wie das, was ich mache. Vielleicht an manchen Stellen sogar noch passender. Ich sage bewusst nicht besser oder schlechter, richtig oder falsch, sondern passender zu der Situation, weil das auch damit hineingehört in die Selbstorganisation, dass es für mich diese Begriffe, das muss so sein, das ist richtig, das ist falsch, in der Form gar nicht mehr so gibt, sondern es passt in dieser Situation oder es passt in dieser Situation nicht. Also das nur so am Rande. Also wie gesagt, diese ohne viel Wissen. Und zwar genau dann, wenn es Menschen sind, die sich auf ihr Inneres, auf ihre innere Stimme, man könnte sagen Intuition oder so etwas verlassen, und in sich hineinhören, dann können sie das im Prinzip genauso passend machen. Nur wir Menschen sind immer der Meinung, wir müssten viel wissen. Ja. Aber, und das ist auch ein, zum Beispiel ein Satz, den Peter Kruse gesagt hat, nicht die Menge des Wissens ist entscheidend, sondern die Art und Weise, wie Wissen vernetzt wird. Peter Kruse war ja, hat sich sehr viel eben auch mit Vernetzung, auch im Gehirn oder auch nachher später im Umfeld beschäftigt. Und es geht nicht in erster Linie darum, viel zu wissen, viel zu lernen, sondern es geht darum, wie wird das, was ich aufnehme, eingebettet in mein Gesamtsystem. Und da gibt es dann dem in der Chaostheorie oder in der Selbstorganisation auch diese Überlegung, dass ich eben, wenn ich wissentlich, also in meinem Bewusstsein etwas verändern möchte, dass das nicht unbedingt der notwendigen Veränderung entspricht. Dieses gerade auch Veränderung oder eben Instabilität, wenn sie aus uns herauskommt. Und da passt das wieder in das Schema von Peter Kruse oder in das was Peter Kruse mich gelehrt hatte. Nein, wir haben alles in uns. Wir haben es. Es ist bei uns schon. Wir müssen es nur in der Form rauslassen, wie es bei uns vernetzt ist, wie es sich vernetzt hat und nicht durch planende Gedanken. Und insofern würde ich sagen, ich unterscheide da nicht Menschen, die mehr oder weniger Wissen haben, sondern Menschen, die mehr oder weniger sich quasi sich selbst betrachten, was ist eigentlich alles in mir. Und das unterscheidet uns. Und sehr häufig ist es eben so, dass Menschen, die schon angefangen haben, also bei uns in die Fortbildung kommen natürlich Leute, die haben schon ganz viel Wissen angesammelt. Und die dann, wie ich damals auch meinen, auf diesem Wissen basierend etwas bewirken oder machen zu wollen. Und genau das ist nicht der entscheidende Punkt, nicht die Menge des Wissens, sondern was ist bei mir drin, mein eigener innerer Zustand. Und da komme ich wieder auf die Selbstentwicklung der Erwachsenen, die eben in die Richtung gehen, die eigene Balance zwischen Stabilität und Instabilität herstellen zu können. Selber das Gefühl zu haben, okay, ich habe Stabilität, ich habe eine Grundlage, ich habe eine innere Ruhe, ich habe eine Ausgangsbasis. Und dann in die Instabilität gehen und sich überraschen zu lassen. Nicht nur von den Kindern, sondern auch von den eigenen Gedanken.
Heißt es, dass eine zu große Kompetenzorientierung den Zugang zu den eigenen Ressourcen eventuell verhindert?
Ja. Und zwar das Wort auf Kompetenzorientierung. Nicht Kompetenz, sondern auf Orientierung. Wenn ich meine,
Genau.
ich müsste viel wissen, ich müsste, das ist das, was ich im Bewusstsein permanent quasi hin und her schiebe, dass darum geht's und das, ja, auf jeden Fall.
Das heißt also, ich beobachte, ich bin offen, ich beobachte ein Kind und nehme erstmal die Beobachtung so, wie sie ist. Und dann kann ich meine Kompetenz zu Rate ziehen nach dem Motto, okay, was kann ich eventuell daraus machen? Also handlungsleitend eventuell, aber zunächst mal offen sein für die Beobachtung.
Ja, offen für die Beobachtung und allgemein für das, was kommt. Nicht abwehren müssen, nee, das passt jetzt nicht, damit bin ich nicht, bin ich überfordert und so, sondern diese Bereitschaft, das hat natürlich auch damit zu tun, wie sehr vertraue ich mir selber. Und dieses Vertrauen zu mir selber, dass ich es in mir habe, dass ich die Möglichkeiten habe, das hängt wieder damit zusammen, dass ich diese Balance habe von Stabilität und Instabilität. Und das gilt dann ganz genauso für die Kinder. Das heißt, wenn die quasi, das ist ja das Schöne an den Kindern meistens, wenn sie nicht schon durch die Umwelt so sehr verbogen wurden, dass sie eigentlich nach diesen eigenen inneren Bedürfnissen und Wünschen oder aus denen heraus reagieren und handeln. Und dann werden sie von der Umwelt eingegrenzt und werden den Wünschen und Vorstellungen der Umwelt unterworfen. Damit sind wir wieder bei Gerald Hüther. Und dann fangen die Kinder an, sich selber zu verwickeln und zu verbiegen. Und ja, und dann ist genau das nicht mehr da. Und da wieder hinzufinden, das war für mich, Peter Kruse, wirklich der Auftakt.
Super. Gibt es denn Punkte, wo du Peter Kruse widersprichst oder zumindest sagst, ah, den Teil kann ich jetzt nicht gebrauchen?
Ich habe noch nichts festgestellt, was ich nicht gebrauchen könnte. Es könnte aber auch daran liegen, dass ich eben, wie Peter Kruse selber auch war, ihn nicht so als Wissensvermittler angesehen habe, sondern nur als Anreger, als
Okay.
quasi. Und er hat mich angeregt und damit habe ich aus dem, was ich von Peter Kruse, so mit Peter Kruse erlebt habe, habe ich dann mein eigenes gemacht und damit gab es dann irgendwann keine Widersprüche.
Ah,
Leider
okay.
ist er inzwischen ja schon eine Weile tot und ich hätte gerne mit ihm an manchen Stellen heutzutage noch mal wieder diskutiert, wie er das sehen würde. Und weil ich habe natürlich mein eigenes, beziehungsweise erst mein Mann und ich zusammen und dann nach seinem Tod von meinem Mann ich alleine mein eigenes draus gemacht.
Dann habe ich noch eine Frage. Die Idee von Peter Kruse hast du jetzt schön lebendig werden lassen. Was wäre ein Spielzeug, ein Objekt in der Entwicklungsbegleitung, wo du sagst, also wenn in dem Raum, wo die Kinder sind, so ein Objekt wäre, Spielzeug, Möbel, was auch immer, dann würde dort genau das unterstützen, was Peter Kruse so als propagiert hat, als Idee.
Ich glaube, es gäbe gar kein Spielzeug. Weil alle Spielzeuge, die hergestellt sind, sind hergestellt worden nach den Vorstellungen der Hersteller. Und damit sind sie begrenzt. Und für mich wäre das ideale Spielzeug die Natur draußen. Das heißt, das, was wir draußen vorfinden. Und wenn wir daraus, es kann draußen ein Stöckchen sein, ein Grashalm oder irgendetwas anderes, was wir finden, kleine Steinchen oder irgendwas, was wir in der Natur finden, weil genau das kann von den Kindern dann so verändert werden, dass es für sie passt, zusammengestellt werden. Das
Super.
heißt, gerade viele Spielzeuge. Es gibt auch gute Sachen. Ich sage da gleich noch was dazu. Aber viele Spielzeuge sind ja, so vorgegeben in den Möglichkeiten. Das fängt ja bei den Babys an. Dann haben die so irgendwie so ein Tablett, wo verschiedene Knöpfe drauf sind. Wenn sie auf den einen Knopf drücken, dann kommt der Ton raus und bei dem anderen passiert das und das. Meine Güte, ist das künstlich? Genau das engt uns total ein. Und draußen in der Natur ist es eben nicht künstlich. Da haben wir die Möglichkeit, alles zusammenzustellen. Wir selber benutzen das quasi in unseren Räumen, weil wir arbeiten natürlich mit den Kindern auch in Räumen. Nicht immer, Gott sei Dank können wir auch viel rausgehen, aber okay, wir arbeiten in den Räumen. Und da gibt es Schaumstoffbausteine in verschiedenen Größen und manche sind schon halb so groß wie das Kind, also große Bausteine und auch kleine aus Schaumstoff, die sind leicht genug, aber aus denen kann man alles Mögliche machen. Da kann man ein Bett machen, dass man sich drauflegt, da kann man einen Turm bauen, den man umwerfen will,
Super.
da kann man eine Treppe bauen und genau das, und das ist für mich Peter Kruse.
Das ist jetzt schön, also zu sagen, naja, die Natur ist eigentlich die perfekte Umgebung für die Entwicklungsbegleitung oder für die Entwicklung des Kindes. Die stellt alle Ressourcen zur Verfügung. Und zusätzlich kann man in Räumen so, mit solchen Bausteinen auch bestimmte Effekte erzielen.
Ja,
Super.
also ganz wichtig ist diese Vielfältigkeit der Möglichkeiten. Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil, der eben auch in dieser Chaostheorie auch mit drin ist. Es ist ja alles im Chaos. Und wenn es im Chaos ist, dann kann ich mir aus dem Chaos eine Ordnung wiederherstellen. Und das ist diese, und dann das nächste ist dann, die Ordnung wieder zu zerstören. Und da ist vielleicht ein Zitat von Peter Kruse zum Schluss noch, was mir sehr wichtig ist. Vielleicht noch, sagt noch etwas aus. Auf den ersten Blick etwas sperrig fand ich, aber dann, komplexe Systeme lassen sich nicht steuern, sondern nur irritieren. Was heißt das? Wir alle sind komplexe Systeme, weil wir haben ein Gehirn, das so komplex ist, wie man sich gar nicht komplexer vorstellen kann. Und das heißt, wir haben es, wenn wir mit Menschen umgehen, immer mit komplexen Systemen zu. Und diese lassen sich eben nicht planen, steuern, von uns aus Ordnungen herstellen und so weiter. Wenn ich möchte, dass sich etwas verändert, dann muss ich dieses komplexe System irritieren, also in die Instabilität gehen. Und
Super.
das heißt auseinandernehmen und quasi Chaos herstellen, ist ein wunderbarer Weg, um neue Ordnungen zu schaffen.
Große Klasse. Danke für diese abschließenden Worte. Danke, Waltraud.
Ja, gerne, Michael. Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www.entwicklungsbegleitung.de.
Und wenn ihr Lust habt, mit uns Kontakt aufzunehmen, würden wir uns sehr freuen. Also jede Form von Fragen, Hinweisen, vielleicht eigene Erfahrungen, Ergänzungen, bitte meldet euch gerne über die E-Mail-Adresse auf der Internetseite www.entwicklungsbegleitung.de. Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme und Nachricht.